Herzlich willkommen zu Users Lounge, dem Podcast, bei dem IT und Datenschutz im Fokus stehen. Egal ob Security, digitale Infrastruktur oder die neuesten Datenschutzherausforderungen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist René Gebhardt.
Und ich bin Michael Kornmann. Gemeinsam analysieren wir reale Fälle, diskutieren aktuelle Entwicklungen und zeigen, welche Auswirkungen IT und Datenschutz im Alltag und in Unternehmen haben. Praxisnah, verständlich und mit einer Prise Expertenwissen.
Heute mache ich den Anfang. Moin René, Grüße.
Ja, moin moin Michael.
Servus, hi. Alles okay bei dir?
Ja, sicher. Ich komme ja quasi frisch aus dem Urlaub, also bei mir ist alles gut.
Ja, ich war jetzt letzte Woche mal 4 Tage in da, wo ich sehr gerne bin. Ich war 4 Tage in Hamburg und haben mal so ein bisschen mal wieder Hamburg und Siehe gemacht. War das erste Mal jetzt dieses Jahr und war ziemlich cool. Mal Kopf frei, mal gucken. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das ist doch schön. Und wir haben ja auch gutes Wetter, muss man ja auch sagen.
Ja, letzte Woche Hamburg war noch nicht so cool. Wir sind, muss ich da ganz kurz erzählen, da merke ich echt, dass ich knetteralt werde. Wir sind durch so ein Einkaufszentrum gelaufen und wir sind irgendwie Rolltreppen hoch. Wie man halt, und auf einmal steht da eine Schlange, Armadas von Menschen. Armadas und Armeen von Menschen. Und jeder Zweite hatte irgendein Handy in der Hand und war sich so am dann mal fotografieren und so am Kram rummachen. Ich denke, was ist denn hier los? Da hat irgendein YouTube-Star eine Dönerbude in einem Einkaufszentrum aufgemacht und er hatte irgendwie die Eröffnungswoche und da standen gefühlt 200 Leute Schlange und haben gewartet, dass sie da einen Döner kaufen können. Unfassbar. Also wie gesagt, mein Erlebnis Hamburg letzte Woche wollte ich nur ganz kurz erzählen. Ich werde echt alt. Ich kannte weder den Typen, noch würde ich mich in meinem ganzen Leben 2 Stunden für irgendeinen Döner anstellen. Also von daher ist, ich glaube, wir kommen ins gesetzte Alter. Zumindest ich.
Sagen wir mal so, an die Stelle werden wir wohl nicht mehr kommen, dass sich irgendwann jemand freut, dass wir in der Dönerbude stehen.
Oh, ich habe eine Zeit lang Streetfood gemacht. Das war auch eine coole Kiste mit einem Kumpel zusammen. Da hatten wir auch Schlangen, aber da haben wir geile Burger gemacht und nicht irgendwelche Dönerbuden. Und dann hatten wir auch nicht so die Schlangen davor. Und selbst wenn, haben sie nicht alle YouTube wie alle irgendwelche Videos gemacht, weil es irgendwelche Influencer waren.
Genau.
Aber mich jetzt blöde geile Überleitung. Da habe ich das Gefühl, dass da meine Zeit abgelaufen ist. Bei dem ersten Thema, was wir heute haben, geht's auch um abgelaufene Zeit. Boah, grottenschlechter Übergang. Wir wollten über Windows 10 reden. Und End of Lifetime, oder?
Ja, genau. Das würde ich aber erstmal noch ein bisschen zurückstellen. Das wird heute auf jeden Fall unser Thema sein.
Oh Mann.
Nee, weil wir haben uns überlegt, dass wir die Users Lounge etwas umstellen. Das heißt, dass wir jetzt nicht immer im Allgemeinen ein Thema besprechen und das, weil es wiederholt sich ja einfach dann oftmals auch, sondern dass wir jetzt auch ja immer so einen aktuelleren Teil mit reinbringen, was ist dann quasi in diesen 14 Tagen passiert, welche Themen bewegen quasi die IT-Welt gerade und gehen dann über in ein Thema, was wir dann wirklich ausführlicher besprechen, was dann heute eben Windows 10 beziehungsweise eben End-of-Life-Betriebssysteme oder sein wird. Deswegen, also ich würde jetzt erst in diesen allgemeinen News-Teil, so möchte ich es mal nennen, da würde ich jetzt gerne als erstes drauf eingehen und dann, ja, werden wir nachher einen hoffentlich fließenderen Übergang finden zum anderen Thema.
Oh Mann, ja, schieß los, hau rein.
Ja, allgemein, wir sprechen ja permanent immer über Cybercrime, über alle Dinge, die da so in der IT-Security passieren. Und da gibt es aktuell mal wieder neue Zahlen. Das heißt, das bezieht sich wirklich auf das letzte Jahr und Anfang diesen Jahres. Und da ist es jetzt einfach so, dass der Anstieg von Cyberkriminalität im Bereich Ransomware mit Erpressungsversuchen um 25% gestiegen ist. Also auch entgegen dessen, was ich mal vor ein paar Episoden gesagt habe, dass die Ransomware wohl gefühlt einen etwas weniger weniger hohen Stellenwert hat. Nee, dem ist nicht so. Das ist offensichtlich mein eigener gefühlter Wert. Nein, es steigt also tatsächlich an. Dann haben wir auch Datenlecks. Das ist auf jeden Fall etwas, das auch stark angestiegen ist. Das heißt, dass zum Beispiel Datenbanken angegriffen wurden und so weiter. Also wir haben jetzt alleine schon 5,5 Milliarden betroffene Accounts. Also das hat sich verachtfacht in einem Jahr. Das ist Wahnsinn. Und ja, es gibt natürlich auch sehr, sehr große Erpressungsversuche und der größte liegt bei Change Healthcare mit 22 Millionen Dollar und gestohlene Daten von knapp 190 Millionen Menschen.
Das ist Wahnsinn. Ist crazy. Aber wenn ich so meine Prognose abgebe, also erstmal das, was du da vorliest und was man da hört, und das ist ja auch das, was wir jetzt seit Ewigkeiten predigen. Wir predigen gegen den sorglosen Umgang mit solchen Sachen und eben für Bewusstsein für Unternehmen und für Leute, sich genau auf so Sachen vorzubereiten und genau eben solche Dinge nicht zu tun, nämlich genau sichere Passwörter, Backup-Konzepte. Also da kann man ja eine ganze Litanei, was wir da machen. Und du siehst halt einfach, dass draußen da noch ein relativ sorgloser Umgang ist. Auch Ransomware-Angriffe ist ein klassisches Awareness-Thema beziehungsweise ein klassisches Thema, gönn dir mal einen gescheiten Spam-Filter, um es mal spöttisch zu sagen. Und ich glaube aber, dass das Sicherheitsbewusstsein, zumindest in meiner Bubble und bei meinen Kunden und mit dem, was in dem Kosmos, wo ich mich so im Moment rumtreibe, sensibler wird durch die aktuelle US-Lage, durch die ganzen Zollpolitiken, durch die ganze Sache, wie was gerade passiert in USA, dass Leute über diesen Trigger aktuell und Firmen über diesen Trigger aktuell wieder kommen und fragen, wo lege ich sicher ab? EU-Dienstleister, ist das Rechenzentrum wirklich geeignet? Was muss ich noch tun, um sicher zu sein, wenn mal aus einer US-Cloud der Stecker gezogen wird? Also dieses ganze Cyber-Thema und dieses Thema Sicherheit, finde ich, hat jetzt durch die ganze US-Thematik in meiner Empfindung zumindest wieder neuen Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, trotz all den negativen Dingen ist das, was man als positive Sache aus den ganzen Sachen rausziehen kann.
Natürlich. Also ich glaube, dass das auch, nehmen wir an, der Weg wird so weitergehen oder weitergegangen, wie er momentan gegangen wird. Ja, man mag davon halten, was man möchte. Ich glaube, du hast es gerade kurz oder so grob angeschnitten. Ich glaube, das bringt in der Hinsicht für uns etwas, dass wir auch wieder mehr darauf gucken, dass wir europäische Lösungen schaffen und einfach mehr sehen, dass wir auch selber wieder innovativer werden und nicht einfach nur die fertigen Päckchen quasi bei uns einsetzen. Ich glaube, dass das wirklich ein Weg sein kann für die Zukunft. Es ist halt die Frage, wie sich das dann nachher durchsetzen wird. Ja. Weil am Ende des Tages ist es natürlich auch immer ein Thema, dass das ja auch einen gewissen Invest mit sich bringt. Da müssen die Länder entsprechend auch bereit sein.
Genau, das ist mal was, wo wir, glaube ich, nochmal wirklich einen Podcast separiert drüber abhalten können, über die ganze Thematik. Aber was es halt ist, ist es, was für meinem Empfinden ist, zusammenfassend, es ist halt das Ende des sorglosen Umgangs mit Daten. Ja. Wir haben eben gesagt, es kommt, ja, viele Angriffe, viele Sachen kommen halt dahin, dass Leute relativ salopp und sorglos mit Daten leider manchmal umgegangen sind. Und mal eben schnell, ich nehme den Dienstleister, ich schmeiß das mal nach da, ach, das wird schon passen mit der ganzen Security-Sache und, ja. Und dass dieses Sorglose zumindest mit dem, was ich mitkriege, vorbei ist an dieser Stelle, sondern dass da wirklich wieder ein größerer Fokus drauf liegt, was eine positive Entwicklung ist. Und ob der Anbieter jetzt EU oder US, das über S-Transfer haben, das ist ein anderes Thema, aber dass man bewusster wieder sich solchen Themen widmet und sich der Sache mal wieder bewusst wird, wer verarbeitet wo welche Daten von mir, warum und wie sicher sind die da liegen. Und das merke ich jetzt schon in den letzten 6-8 Wochen, wo die Thematik aufbauscht. Die Anfragen häufen sich und die Beratung in diese Richtung wird mehr.
Michael, ich glaube, zum Glück trifft es uns beide nicht so wirklich, also alle unsere Kunden, oder was heißt nicht so wirklich, ist gar nicht wahr. Natürlich durch M365, also Microsoft, sind wir natürlich in der Schiene, aber andersrum. Das Allermeiste, ich kann es von unserer Seite aus sagen, und so gut kenne ich dich mittlerweile auch, Wir achten schon darauf, dass wir möglichst Systeme nutzen, die entweder sogar in Deutschland liegen, aber mindestens in Europa. Es sei denn, es führt kein Weg dran vorbei. Wie gesagt, bei Microsoft ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber ansonsten achten wir schon sehr, sehr drauf, dass wir hier bei uns unsere Daten liegen haben und da halt nicht Schiffbruch erleiden. Ne?
Ziemlich selbstbewusst kann ich sagen. Also die Kunden von mir haben, seitdem sie mich in der Beratung haben oder seitdem sie mit mir zusammenarbeiten, schon immer den Fokus da drauf, weil ich schon immer sage, prüft, was ihr macht, immer den Finger in die Wunde lege, muss es wirklich jetzt der Dienstleister sein, gibt es etwas, was günstigere ist, was in der EU liegt, was eine höhere Sicherheit hat, Thema Datenminimierung, Thema US-Transfer, also ich habe da in der Bewertung und in den Anfragen drin und in meinen Checks schon immer auch den Fokus drin gehabt. Wir hatten ganz früher, wenn wir das Thematik mit dem Schrems 2-Urteil damals schon gehabt, dass der US-Transfer ganz schwer machbar war. Viele haben jetzt gefeiert, dass das neue Data Privacy Framework der Freifahrtschein ist für alles. Ich habe schon immer gesagt, vorsichtig, es wird auch nicht sein. Das wird brechen, aber wie gesagt, lass uns das nicht zu vertiefen. Das gibt mal ein anderes Thema. Das können wir gerne mal in einem der nächsten Podcasts machen und können mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich wollte das nur gesagt haben, dass ich glaube, dass durch die aktuellen Änderungen eine Änderung im Bewusstsein der Kunden und der Unternehmen stattfindet, dass der sorglose Umgang da ein Ende finden wird.
Okay, deckeln wir das Thema damit. Ich würde nochmal übergehen. Wir sind gerade in der US-Politik, dann nehmen wir es gleich mal mit. SentinelOne ist definitiv auch ein aktuelles Thema. Der Herr Krebs, wie auch immer das dann ausgesprochen werden mag, der war damals tätig in der US-Regierung unter Trump in der ersten Amtszeit und hat dann während seiner Auszeit gewechselt zu SentinelOne. Und da, ja, zwischendurch hat er sich ja so ein bisschen, ja, negativ ist es gar nicht. Er hat sich einfach nur dazu geäußert, dass er das nicht unterstützt. Diese Aufruhr, der da mal war, als Trump dann abgewählt wurde. Und aufgrund dessen hat Trump jetzt in seiner neuen Amtszeit, ja, ihm die diese Sicherheitsbefugnisse entzogen. Und im Zuge dessen seinem gesamten Umfeld, alle Personen, die mit ihm zu tun haben, was auch SentinelOne betrifft. Das bedeutet, eigentlich für SentinelOne nicht ganz so viel. Also es bedeutet eigentlich, die können ihre Software natürlich noch genauso bereitstellen. Das Einzige, was sich jetzt unterscheidet, ist, dass SentinelOne nicht auf Behördensystemen mehr zum Einsatz kommen darf, weil eben diese Berechtigung oder die Zugänge halt dafür entzogen wurden.
Hol mich ab.
Inwiefern?
Was ist SentinelOne?
Ja, das ist ja ein Sicherheitsdienstleister. Okay. Die haben ja auch sämtliche Systeme, also SentinelOne gibt es im Antivirenbereich und da wird es auch hauptsächlich eingesetzt, also wirklich gegen ja, eigentlich Angriffe, was das bedeutet. Also so wie man die anderen Anbieter auch kennt, ne, die was weiß ich, Kaspersky oder keine Ahnung was. SentinelOne ist eben im US-Bereich da schon echt groß und stark und bei uns gibt's das natürlich auch, aber es ist vom Namen her, ich würde es jetzt nicht ganz so hochhängen.
Genau. Deswegen ist mir es auch unbekannt. Wenn du sagst, vergleichbar Kaspersky und Co., dann weiß ich den Dienst einzuordnen.
Genau. Und da ist es halt so, die dürfen jetzt halt für die Behörden aktuell nicht tätig sein. Es kann sein, dass es irgendwann nochmal geändert wird. Wir wissen ja, wie sprunghaft das gerade alles ist. Aber Stand jetzt ist es, wie es ist. Na, aber wenn jemand SentinelOne einsetzt, da keine Sorge. Das heißt nicht, dass es nicht mehr läuft, dass der Laden irgendwann dicht machen muss oder sonst was. Sondern für die läuft das Geschäft halt normal weiter. Die sind halt nur nicht im Behördenbereich unterwegs. Schon mal, denke ich, ganz wichtig für die, die es einsetzen und da vielleicht Bedenken haben. Also es wird auch nicht so sein, nehmen wir mal Kaspersky, weil ich es gerade angesprochen habe, es wird auch nicht irgendwann als unsicher eingestuft werden. Das ist nicht der Fall. Also von da ging kein Schadcode aus oder sonst irgendwas, sondern man weiß nicht, was dahinter steckt. Nee, das weiß man alles ganz genau. Das hat jetzt einfach einen rein politischen Hintergrund und von daher ist die Situation, wie sie ist.
Okay, danke.
Also damit können wir das eigentlich auch schon deckeln. Kommen wir jetzt mal rüber zu Deutschland. DigiSOS, sagt dir das was?
Du erwischt mich heute. was ja, das ja DigiSOS so ist.
Ist ja nicht
schlimm. Dafür bist du ja da.
DigiSOS wurde neu eingeführt in Deutschland, in NRW. Und zwar ist es dafür da, dass wenn ein Angriff auf eine Behörde stattgefunden hat, dass mit diesem DigiSOS-System oder mit dem Programm quasi ein Cyber-Security-Team bereitsteht, um sofort dieser Behörde helfen zu können. Also sofort die Schwachstellen aufzudecken, die Sicherheitslücken zu schließen und auch gegebenenfalls den Datenabfluss festzustellen. Bei all diesen Dingen, damit das die Behörde schnell wieder ans Rennen kommt und eben keinem Risiko mehr ausgesetzt ist.
Ist aber nur für Behörden.
Ja. Und stand jetzt auch nur in NRW.
Gut, da ich keine Behörde in NRW betreue, also zweimal Filter, ich betreue keine Behörden und ich betreue keine Behörde in NRW. Es sei mir verziehen, dass ich das...
Aber wir haben ja Zuhörer überall, daher ist es dann definitiv auch interessant.
Und ich habe auch wieder was gelernt, von daher hat es sich schon gelohnt.
Ja, es ist doch spannend. Es ist ein Pilotprojekt, gibt es ja aktuell noch nirgendwo und von daher... Man weiß ja auch noch nicht ganz, wie das dann wirklich in der Praxis aussieht, aber das ist halt der Plan, beziehungsweise das ist jetzt gestartet und bisher gab es noch keinen Einsatz, aber kann ja folgen.
Ja, aber da gibt es aber auch schon einige private, also einige Unternehmen, die sich da zusammengeschlossen haben, um es auch für Nicht-Behörden zu realisieren. Ich kenne mir zum Beispiel, es gibt diese Taskforce Cyber, die im Raum Braunschweig unterwegs sind, das sagt mir jetzt was, wo sich einfach Leute direkt dran wenden können, wenn sie irgendeinen Vorfall haben und ein konzentriertes Team aus Rechtsanwälten, IT-Forensiker etc. pp. Sich zusammengerottet haben und gesagt, komm her, wir machen mal was. Und das finde ich halt gut und finde ich wichtig. Und das ist immer so eine Sache, wenn mal was passiert, sollte ich irgendwo eine Nummer haben, wo ich anrufe und wo ich das Gefühl habe, ich kriege gleich kompetente Hilfe oder die mir entsprechend weiterleiten können. Das ist klassisches. Das ist
ja meist, wenn du ein Team hast, was da wirklich auch breit gestreutes Wissen hat oder Fachwissen, das ist schon eine gute Sache. Und am Ende des Tages, dieses DigiSOS, das ist ja eigentlich wirklich dazu gedacht, damit eben die kritischen Bereiche schnell wieder ans Rennen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch nur ein Start ist und dass das später ausgeweitet wird auf die gesamte kritische Infrastruktur. Das weiß man halt noch nicht, ne? So weit sind sie ja auch noch nicht. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall ein guter.
Der Ansatz ist wichtig und was man bei der Sache als Learning mitnehmen sollte, ist, wenn mal was passiert, ist es Dümmste, was ich dann machen muss, mir Gedanken zu machen, wenn ich anrufe. Also mach dir in guten Zeiten oder mach dir heute Gedanken, wen du anrufen würdest, wenn mal was passieren sollte. Und hab die Nummer, die E-Mail, den Namen, die Kontaktdaten, hab dem irgendwo so, dass du es greifbar hast, dass du, wenn im Falle eines Falles du eben jetzt nicht noch anfangen musst überlegen, wen rufe ich denn jetzt an und du jetzt noch 20 Dienstleister vergleichen musst und Google bemühen musst, dass du irgendeinen findest, der dir den du angemessen findest, sondern such dir das in ruhigen Zeiten aus, damit du weißt, was deine 110 ist in dem Fall.
Ja, genau. Wenn man erstmal in der Not ist, dann wählt man meist nicht weise, sondern einfach nur etwas überstürzt und dann kann das Ergebnis schlecht werden.
Schlüsseldienst wird es dann meistens.
Ja, genau. So ungefähr, ja.
Ja, das sind so Dinge. Und das weil dann, wenn es brennt, nimmst du das Erste, was du greifen kannst. Schlüsseldienst ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Deswegen sucht man sich das in der Regel oder sollte man sich das dann aussuchen. Wenn alles gut läuft.
Genau.
Deswegen habe ich deine Handynummer unterm Kopfkissen liegen, dass ich genau weiß, wenn es bei mir mal brennen sollte.
Da, wo sie hingehört. Genau. Ja, dann, wenn wir noch bei den Risiken sind, jetzt mal weg von wir können sie lösen, sondern einfach, es gibt auch neue Angriffswellen. Und zwar Social Engineering haben wir ja schon ein paar Mal so grob drüber gesprochen. Also sprich, wo wirklich Menschen analysiert werden, um sie dann entsprechend an ihren Schwachstellen anzugreifen. Und da geht es ja wirklich um Personen, nicht um die Systeme, sondern das sind dann halt so spezielle Spam-Mails, das sind Fake-Anrufe, wie auch immer. So, und jetzt ist es halt so, diese Wellen, die verändern sich insofern, dass sie eben nicht versuchen, ausschließlich über eine Mail zu gehen oder ausschließlich über einen Anruf, sondern man wird auf vielen Kanälen gleichzeitig angesprochen. Also da geht's wirklich auf die Person, auf die einzelne Person runter. Und man wird über viele verschiedene Kanäle angesprochen, um eben ja da eigentlich wirklich von der Ernsthaftigkeit überzeugt zu werden, die natürlich nicht da ist, aber damit man halt davon überzeugt wird, dass das Ganze auch autorisiert ist oder alles seine Richtigkeit hat und entsprechend dann den Schritt geht, um Daten offen zu legen. Und das nimmt gerade auch sehr zu, also wirklich auf verschiedensten Kanälen. Das kann über Social Media Plattformen sein, das kann über die Anrufe sein, per Mail, per, was weiß ich, Brieftaube meinetwegen, egal. Also da gibt's schon sehr, sehr viele Wege.
Ja, ich merke das auch, dass die Qualität der Spams, ich habe einen sehr guten Spamfilter, das ist alles cool, aber so ein paar kommen dann doch noch durch und dadurch merkst du halt, dass die Qualität besser ist. Also die, ich krieg jetzt regelmäßig von Porsche irgendwelche Leasing-Angebote, die ich mir mal angucken soll mit irgendeiner blöden E-Mail-Adresse. Nein, ja, oder irgendwelche Download-Dings, die kommen oder irgendwelche Leute, die schreiben, man passt immer mehr auf, man muss immer sensibler sein. Und das Erste, was es wirklich ist und das Primitivste, was man machen kann, check erstmal, ob die E-Mail vom Inhalt her überhaupt in deinen Kontext passt. Also hast du mit dieser Person in irgendeiner Art und Weise eine Kommunikation, auf diese E-Mail sich beruht, und guck dir ganz primitiv erstmal die E-Mail-Adresse vom Absender an. Heißt die Porsche.de oder heißt die Porsche-online@wasweißich.com, sondern fang mit solchen einfachen Sachen an, dir das zu überprüfen und guck dir das wirklich an. Und leg dir deine Kontakte, die verifizierten E-Mail-Adressen wirklich als Kontakte an. Dann kriegst du es oben schon mal als Kontakt, wenn wir im Outlook drin sind, als Kontakt angezeigt und nicht als E-Mail-Adresse. Und dann hast du schon mal den ersten Indikator, kommt es dann wirklich von der Person oder ist irgendeine andere E-Mail oder sonst irgendwas dran. Also du musst definitiv mit irgendwelchen Tricks und irgendwelchen Möglichkeiten dir das Bewusstsein schaffen und aufpassen und nicht mehr sorglos klicken. Das ist rum. Ja. Das wird ja auch jetzt, auch das Thema KI, textgenerierende oder sprachgenerierende KIs, bildgenerierende KIs, das wird ja im Moment immer wilder und das kriegst du immer schwerer auseinander.
Ja, und das Problem dabei ist, die KI macht keine Schreibfehler mehr. Also das, was vorher vielleicht auch absichtlich passiert ist, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es Absicht war, ja, dass die Tippfehler drin waren, die kommen nicht mehr. Also die Tippfehler werden weg sein. Also da werden diese kleinen Kniffe, wie du gerade sagst, die werden halt immer entscheidender sein, so dass man dann nicht jedes Mal bis in die Tiefe alles nochmal prüfen muss, sondern dass man dann ganz klar sieht, okay, das ist jetzt fake oder das ist gar nicht mein Kontakt. Also, dass man sich da auf jeden Fall die Zeit spart und das relativ einfach hat. Ja. Michael, ich glaube, du hattest noch Datenschutzthemen, News aus der Datenschutzwelt.
Ich habe so regelmäßig immer ein paar Sachen, dass Bußgelder reinkommen und das Aktuelle aus dem Newsletter, aus dem Datenschutz kommt. Ich habe aber jetzt für diese Woche nichts Akutes, wo ich drangehen sollte. Was Thema, wir hatten es eben angesprochen, ein Running Gag, ich kann es immer nur wieder anbieten, weil es im Moment viel in der Beratung stattfindet. Für alle, die zuhören, für alle, alle Zuhörer, die im Unternehmen tätig sind und die eine KI im Einsatz haben, müssen sich über die KI-Verordnung mal Gedanken machen und müssen jetzt schon seit Februar nachweisen beziehungsweise ihre Mitarbeiter mal schulen auf KI-Kompetenz und müssen gucken, dass sie sich das Thema mal annehmen. Also die Zeiten sind vorbei, wo ich mal eben schnell irgendein KI in irgendein Unternehmen irgendwie reinbringe, nach dem Motto, nutzt mal eure Privatsaccounts, wird schon gut gehen. Das ist nie gut gegangen und es war nie toll. Das spitzt sich aber, das ist im Moment ein sehr intensives Beratungsthema. Das heißt, für alle, die KI im Unternehmen im Einsatz haben, regelt das, schafft Richtlinien, schafft Vorgaben, sensibilisiert eure Mitarbeiter, schult eure Mitarbeiter. Das muss nicht zwingend erforderlich der KI-Kompetenzlehrgang von irgendeinem Beratungsunternehmen sein, was ihr auf LinkedIn gefunden habt, die für eine Woche Schulung 5.000 Euro haben wollen. Das muss nicht unbedingt das sein, um diese KI-Kompetenz zu erhalten und die Sensibilisierung zu haben. Das gibt auch andere Wege. Das heißt, da ist im Moment auch sehr viel Beratergold unterwegs. Und da muss man ein Stückchen aufpassen, sondern auch da wieder nicht reinfallen, nicht blauäugig sein, Bewusstsein schaffen, selbst sich einen Überblick verschaffen und dann entsprechend handeln. Bei Fragen könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden. Das ist so eine Sache. Und was halt auch immer noch, was auch ein Running Gag ist, wo ich glaube ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen will. Die NIS-2-Umsetzungsgesetz ist immer noch nicht aktiv. Die NIS-2-Richtlinie himself gilt nicht direkt für Unternehmen, sondern maximal indirekt. Das ist ein Thema, wenn jetzt neue Minister getroffen werden, kann es uns passieren, dass wir das Thema komplett neu aufrollen müssen oder das Thema komplett neu aufgerollt wird. Das heißt, dass das NIS-2-Umsetzungsgesetz, was fast fertig in der Schublade liegt, wieder zerrupft wird. Es wird wieder neu angefangen mit der ganzen, ja. Und das kann uns passieren, dass das bis Oktober, November, also wenn es dieses Jahr danach kommt, ist dann noch schnell. Da ist im Moment auch Action drin, da würde ich euch aber auch auf dem Laufenden halten, wenn ich neue Erkenntnisse habe. Aber Stand aktuell, nein, nicht da. In Ruhe Gedanken drüber machen, aber nicht in Panik verfallen. Das waren jetzt so die Akutsachen.
Genau, wir haben ja über ein paar Maßnahmen schon bereits gesprochen, die in NIS-2 quasi getroffen werden sollten. Oder die da auch wirklich berücksichtigt werden, da gerne mal reinhören, also da zumindest schon mal die ersten Schritte gehen, damit man dann nachher nicht ganz überrascht wird. Selbst wenn daran noch was geändert wird, wir sprechen ja meist über die Dinge, die einfach klar sind, die feststehen, wie gesagt, die einfach auch einen Grundschutz bringen. Auch wenn sie dann nicht in die NIS-2 fallen,
genau.
Dann hat man aber einen guten Schutz dadurch erreicht.
Los, immer wieder indische Gebetsmittel, losgelöst von NIS-2 und was da kommen mag. Podcast hören von uns, gucken, welche Tipps und Sachen wir gegeben haben. Wir haben sehr viel über Informationssicherheit, über IT-Security gesprochen. Wir haben die DIN-Spec 27076 schon mal auseinandergenommen, im Detail besprochen. Da sind schon ganz, ganz viele Dinge drinne, die wichtig sind und mit denen man indirekt oder direkt dann auch schon viele Anforderungen aus NIS-2 erfüllt oder eine gute Basis dafür schafft. Von daher ist das Thema Informationssicherheit des Unternehmens ist echt ein Running Gag und eine wichtige Kiste. Losgelöst von irgendeinem NIS-Gesetz.
Genau. Ja, dann, Michael, ich weiß, was du gleich sagen wirst. Ja, zum Glück habe ich kein Windows, das ist mir aber egal. Microsoft hat eine schwere Sicherheitslücke, muss man einfach sagen. Sie wurde auch als hoch eingestuft seitens Microsoft selbst. Das bedeutet, es gibt einen Exploit für sämtliche Windows-Versionen. Also der Exploit schlichtweg dafür da, dass man dann das System schädigen kann. Es ist einfach eine Sicherheitslücke da. So, und da können dann eben Dinge, also Schadcode kann dann eingeschleust werden. Und das ist halt ein Problem. So, und Microsoft hat dafür bereits einen Patch rausgegeben. Der ist auch jetzt über den letzten Patch Day gekommen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, deswegen rate ich auf jeden Fall dazu, jetzt auch die Updates zu fahren. Ich kenne auch einige, die dann immer, ja, nee, jetzt nicht. Nein, ich will jetzt Feierabend machen. Ja. Nächsten Tag das gleiche Spiel, sondern wenn die Updates halt nicht gemacht. Bitte Updates durchführen. Ganz wichtig, das sind Sicherheitslücken, die sind gravierend. Wenn Microsoft schon selbst von sich aus sagt, ja, wir haben da eine hochriskante Lücke, dann muss man da agieren. Also die geben das nicht freiwillig zu. Das muss man einfach sagen, kann ich auch verstehen. Macht keine Hersteller.
Also ich habe ja für mich habe ich ja den Newsletter beziehungsweise den RSS-Feed vom BSI für IT-Sicherheitslücken, weil ich 27.001 immer mal so einen Scan drüber laufen lasse und da immer mal drauf habe regelmäßig, dass ich weiß, was so los ist. Da ist macOS nicht ganz weiß von der Weste her. Die haben in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen auch mal hier und da eine Meldung gehabt, was vollkommen normal ist an dieser Stelle. Von daher ist macOS nicht der strahlende Stern und das beste Beispiel, wie es geht und da passiert gar nichts. Aber natürlich ist es um Welten besser wie Microsoft, zumindest mein Empfinden. Aber es gilt, Updates fahren, Updates fahren, Updates fahren. Wenn Updates angeboten werden, fahrt die Updates. Fahrt auch die .Release-Updates und fahrt die .Punkt-Release-Updates. Fahrt bitte Updates. Ja. Ganz, ganz klare Aussage.
Genau. Das ist extrem wichtig. Und da würde ich jetzt den Bogen zu unserem verlängerten Thema schalten oder schlagen wollen. Ja. Jetzt kommen wir zu Windows 10.
Und zu dem Punkt, fahrt Updates, solange es denn noch geht.
Das kürzt es eigentlich so ziemlich ab.
Die Überleitung ist jetzt besser wie die erste Überleitung.
Ja. Ja. Absolut.
Ja, erzähl mal, was ist mit Windows 10?
Windows 10 geht in Rente. Das bedeutet, ab dem 14. Oktober haben wir, ja, ist Windows 10 schlichtweg End of Life. Da endet's. Nach 10 Jahren, war ja der Nachfolger quasi von Windows 7. Windows 8 und Vista lassen wir mal außen vor. Die wurden ja nur so nebenbei durchgeschoben. Aber es wurde ja auch Windows 7 quasi aufgebaut. Und damit ist jetzt dann auch Schluss. Eigentlich sollte Windows 10 ja wirklich das letzte Betriebssystem von Microsoft sein. Ist es dann doch nicht geworden. Microsoft wollte ja quasi so ein System einführen, wie es das macOS ist. Also sprich, man gibt halt immer nur Updates raus, lässt das immer weiter laufen und baut darauf auf. Das hat Microsoft dann aber leider scheinbar irgendwann einkassieren müssen und hat dann gesagt, nein, wir machen doch was Neues, hat dann Windows 11 gebracht.
Ja, aber
so, und deswegen stirbt Windows 10 dann jetzt.
macOS hat aber auch jedes Jahr Hauptversionen mit tollen Namen. Also
die, richtig, aber du kaufst die Lizenzen ja nicht nach. Das nein, ist dann bei Windows 11 dann jetzt etwas anders gewesen. Da muss man sagen, da haben die macOS-Systeme sicherlich ihre Vorteile, denn du hast ja nicht das Problem, dass die Hardware irgendwann dann einfach sagt, so, du kannst jetzt nicht mehr, also von einer auf die andere Generation, sondern du hast schon einen sehr langen Zyklus, bis es dann Schluss ist.
Und also du kriegst es lange jetzt, vorher klar, angekündigt, ja.
Ja, genau. Ich glaube, jetzt durch die Umstellung von Intel auf ARM, also auf die Apple-Chips und so, da hat sich's natürlich nochmal wieder geändert. Aber so ansonsten hat man bei Mac schon, ja, es ist ja etwas geschmeidiger gestaltet, so möchte ich es mal sagen. Und da ist bei Windows halt, ja, ne, wenn man sich halt ein System gekauft hat, was so genau an der Schwelle war, jetzt kann ich dann nicht mehr das Upgrade auf Windows 11 machen, dann ist es natürlich sehr ärgerlich. Aber daran führt kein Weg vorbei, dann braucht man ein neues System. Klar, das Upgrade wird immer mal angeboten, aber auch nur für einen gewissen Zeitraum. Und ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob es jetzt überhaupt noch geht. Microsoft macht da ja immer so eine gewisse Zeit draus, wo man eben dieses Angebot bekommt, kostenfrei abzugraden. Aber ist der Zeitraum abgelaufen, dann muss man eben eine neue Version kaufen.
Support Ende Oktober diesen Jahres bedeutet auch schon, dass keine Sicherheitsupdates mehr kommen. Support Ende im Sinne von absolut Support Ende oder Support Ende im Sinne von, es gibt keine Funktionsupdates, aber es finden noch Sicherheitsupdates für Zeit X statt.
Also Support Ende bedeutet in diesem Fall, es gibt einen erweiterten Support, den muss man buchen. Der kostet auch Geld. Also das heißt, man kauft sich quasi nur die sicherheitskritischen Updates dazu.
Okay.
Aber es gibt keine Funktionsupdates. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Das wird auf jeden Fall nicht mehr kommen. Du kriegst, also normalerweise ist es so, du kaufst dir das Betriebssystem und kannst es halt permanent nutzen. Du kriegst die ganzen Updates, du kriegst Funktionsupdates, du kriegst Sicherheitsupdates, alles kommt. Aber mit dem Support-Ende, das ist ja der Mainstream-Support, bedeutet das, dass du keine kostenfreien Updates mehr bekommst. Das heißt auch keine Sicherheitsupdates. Das ist schlichtweg vorbei. Du kannst dir aber den erweiterten Support kaufen. Ich kann dir gerade aus dem Stegreif, ich bin mal so frei. Und
ja, aber
du kannst es dazu kaufen, dann kriegst du noch Sicherheitsupdates. Das sollte man aber nicht wirklich tun.
Ich wollte es gerade sagen, in dem Moment, wo du schon sagst, musst du dazu kaufen und das Support-Ende an der Sache ist, kann man einfach nur jedem raten, bis zu diesem Zeitpunkt auf 11 umgestellt zu haben und einfach 10 von der Backe zu haben. Ja. Weil danach wird es kompliziert.
Ja, du hast ja auch einfach das Problem, die Hersteller von Software. Nehmen wir mal an, du hättest, ich finde immer so Hersteller wie Lexware finde ich ganz gut. Lexware ist relativ einfach erklärt, weil Lexware hält sich immer an die aktuellen Betriebssysteme und sind die abgekündigt, sind die weg. So, das heißt, ich muss ja wechseln, um das aktuelle Lexware zu nutzen. Und ich habe gar keine Wahl, ich muss das aktuelle Lexware nutzen, weil das alte den gesetzlichen Vorschriften nicht mehr entspricht. Deswegen habe ich das jetzt als Beispiel genommen, ohne jetzt zu sagen, toll oder nicht toll. Sondern einfach, das hast du aber bei anderen Anbietern genauso, anderer Software. Du musst halt aktuell bleiben und die Möglichkeit hast du ja schlichtweg nicht, wenn du ein veraltetes Betriebssystem hast.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheißzeit, wann gibt's denn Windows 11? Also, das ist ja jetzt nicht so, dass ich heute wach werde und beschwere mich. 21 sehe ich gerade. Ja, das gibt's ja jetzt auch schon, ja, eine Zeit lang. Ist ja jetzt nicht so, dass ich wach werde und sage, hups, jetzt habe ich einen modernen Rechner noch und der läuft nur Windows 10 und deswegen muss ich mich davon verabschieden. Also wenn du jetzt wirklich Hardware im Haus hast, wo nur Windows 10 drauf läuft, kannst du dir damit auch mal eine neue Hardware gönnen und dann wird es auch mal Zeit, das zu ersetzen.
Ja.
Dann geh mal mit der Zeit. Das klingt zwar jetzt vielleicht doof, aber dem ist dann halt einfach so. Was wäre die Alternative? Komm, auch ganz kurz, dass wir es ganz kurz ansprechen und alle die jetzt schon aufscheuchen und hochraddern und hochfahren, was wäre die Alternative, wenn du den Rechner noch weiterverwenden willst, Windows 10, kein Update zu erbitten und nicht auf 11 umsteigen willst? Linux. Mach dir nur Ubuntu drauf, mach dir irgendeine Linux-Version drauf. Ich weiß, du wackelst schon mit dem Kopf hinterher, muss man wollen. Ja, aber durchaus für solche Leute oder für die, die es möchten, durchaus eine interessante Idee beziehungsweise ein Ansatz, sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn sie sagen, ich möchte, bin ich bereit, jetzt Geld für neue Hardware auszugeben, nur weil das Betriebssystem ausläuft und ich kann nicht updaten, da mal einen Blick in die Linux-Welt zu werfen. Und wenn man nicht viel und nicht aufwendig mit dem Laptop unterwegs ist, so Privatanwender, sage ich jetzt einfach mal, dann kann Linux eine Lösung darstellen für eine kostengünstige Weiterfunktion des Geräts. Persönlich auch das gleich, um es abzuschließen, ich bin da kein Freund von. Ich persönlich werde mit den ganzen Systemen nicht warm. Ich komme damit nicht, das ist nicht meine Welt. Aber ich kenne viele, die damit klarkommen und die darauf schwören und sagen, abgekündigte Windows-PCs sind alte PCs, yippie, hey, weiter betreiben mit dem Linux, kostet kein Geld und funktioniert super gut.
Ja. Auch da bin ich zweigeteilt. Auf der einen Seite, okay, um es schlichtweg weiter zu nutzen, du sagst gerade für den Privatbetrieb, okay, meinetwegen.
Ja.
Man muss einfach sehen, wenn ich das jetzt im Unternehmensumfeld machen würde, auch meine Hardware wird alt, auch die wird abgekündigt und öffnet irgendwann Sicherheitslücken, der Prozessor oder sonst irgendwas. Auch da muss ich ein Augenmerk drauf haben und darf dann nicht einfach sagen, okay, dann ersetzen wir das Betriebssystem. Die Hardware ist es halt auch. Und man darf halt nicht vergessen, nicht jede Software ist am Ende des Tages auch für Linux verfügbar. Das ist ja auch der Grund des Erfolgs von Windows, weil da einfach alles drauf läuft. Deswegen ist es ja auch überall im Einsatz. Dafür wird programmiert. Das ist halt ja die Plattform der Wahl, das muss man einfach sagen. Daher kommt's ja. Deswegen haben wir da ja auch die meisten Angriffe und so weiter weltweit, weil das halt das am weitesten verbreitete System ist. Na, und da muss man halt gucken. Also das, wie gesagt, man muss halt gucken, dass man die Funktionen immer noch gegeben hat, die man braucht und dass eben die dass man sich da keine Sicherheitslücken aufmacht. Ganz, ganz wichtig.
Hier im Unternehmens- und Kontext eine klare Kiste wäre ich auch nicht dafür, aber auch da wieder, ist echt eine zwiegespaltene Kiste, weil mit zunehmender Anzahl von Software-as-a-Service-Dienstleistungen, also browserbasierten Anwendungen, rückt halt das Betriebssystem selbst in den Hintergrund.
Das stimmt wiederum. Also wenn du Windows 365 hast, dann läuft es ja komplett in der Cloud. Dann ist es natürlich egal, da hast du recht.
Ja.
Um zum Betriebssystem nochmal zurückzukommen, zu Windows. Ja. Also Windows 11 gibt es halt seit 2021. Man muss halt sehen, bei Windows 11 ist es aktuell so, es gibt auch Versionen, die dort schon end of life sind. Das bedeutet eigentlich nur, es gibt ja immer die Funktionsupdates und die alten, die sind natürlich auch schon outdated, die werden auch nicht mehr unterstützt. Das heißt, hat man da ein Problem, dann ist das so. Ich sag mal, alle Versionen bis 22 H2 sind schon end of life und die anderen werden folgen, so peu à peu, also ungefähr immer mit einem Abstand von einem Jahr, so kann man sich das vorstellen, also jetzt zum Beispiel fürs 24H2, das ist ja jetzt das aktuellste, da ist es halt so, dass bis 2026 vorgesehen ist, auch im Oktober. Und ja, also die laufen auch so nach und nach aus. Das hat aber auch eigentlich immer nur diesen Sicherheitsaspekt im Hintergrund, dass wenn da irgendwann eine Sicherheitslücke auf ist, ja, da muss man die natürlich auch irgendwie schließen. Und wenn man das nicht macht, ja. Ne?
Das Lustige ist, wird mir gerade bewusst, Windows 11 habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Also meine Windows-Erfahrung endete kurz bevor Windows 11 kam.
Also 3.11 meinst du?
Ja. 3.11. 3.11 habe ich noch. 3.11. Bei 3.11 habe ich noch gesagt, Windows braucht kein Mensch. Ich bin auf der DOS-Ebene wesentlich schneller unterwegs. Da konnte ich nämlich noch mit 6.2 und Word 4.0 oder sowas wesentlich schneller arbeiten am 386er, wie die Speicherung und das Hochfahren von 3.11 für irgendwelche Zeichen auf dem Ding. Aber nein, in der Tat habe ich vor Einführung von Windows 11 den Umstieg von Windows 10 auf Mac gemacht. Also ich habe da, dass ich 11 mal nebenher gesehen an irgendwelchen Kisten, aber intensiv damit gearbeitet und beschäftigt. Nein, da bin ich schon raus.
Funktioniert, ist auch ein gutes System. Ja, ich weiß, wenn wir jetzt das Ganze veröffentlichen, werden die Ersten um die Ecke kommen und schreien, was soll der Quatsch? Nein. Es hat seine Daseinsberechtigung, muss ja, man einfach sagen.
Hier, alles cool.
Wobei du mich grad, ja mittlerweile überzeugt hast, ne? Jetzt habe ich ja dann aber auch gewechselt.
Das ist eine Geschmackssache, das kann man auch über Automarken diskutieren. Die fahren alle von A nach B und sind zu und bieten gewisse Sicherheit. Das muss halt jeder für sich selbst klar machen, wie es funktioniert. Aber ich sehe gerade, Microsoft plant ein Windows 12 Ende des Jahres. Also selbst 11 wollen die nochmal ersetzen durch ein 12er.
Das war aber klar. Das war relativ früh klar, dass da was kommen wird. Das ist so. Aber man muss halt sehen, also so ein Betriebssystem, wenn das 10 Jahre aktiv ist, es ist okay. Dann darf man auch mal, ne, also der Zyklus von einem Rechner ist ja in der Regel kürzer. Normalerweise hast du so einen Zyklus 5 Jahre für, 5 Jahre ist schon okay.
Es ist okay, es darf mal was outdated sein, es darf mal was Neues kommen, es ist in Ordnung. Hast immer diese die Leute, die an der Grenze kaufen, die dann einfach die kürzeste Erfahrung mit dem System haben, weil sie halt eben kurz bevor das losgeht gekauft haben, die hast du immer, die da an der Grenze drin sind. Aber im Normalfall kannst du echt sagen, komm her, das hat jetzt 10 Jahre gehalten oder 8 Jahre gehalten, alles cool. Mal neu, ich greife mir mal was. Das ist absolut verständlich.
Ja.
Bringt uns aber auch kurz noch darüber, bevor wir Feierabend haben, bringt uns aber darüber, haltet Software aktuell. Seht zu, dass ihr die aktuelle Softwareversion auf euren Systemen habt. Du hast ja eben auch schon über LexOffice gesprochen. Sehr oft hängt das eine am anderen. Updates fahren bitte, aktuelle Softwareversion drauf. Und wenn ihr das Thema Informationssicherheit lebt und beschäftigt euch mit Informations- und IT-Security, seht mal zu, welche Software ihr im Unternehmen habt. Ganz klassisch, führt mal die Systeme auf und guckt, was die für ein Patch-Level haben, beziehungsweise für ein Update-Level haben und guckt mal, dass ihr Updates kriegt. Und in der Regel organisiert euch von eurem Dienstleister irgendein Newsletter, irgendein Hinweis, irgendein RSS-Feed ein irgendwas, damit ihr auf dem Laufenden gehalten werdet, was für Updates anstehen, was für Updates gefahren wurden und wann die Kisten abgekündigt werden. Das betrifft Software als auch es betrifft sowohl Software auf dem PC als auch Software und Firmware von Peripheriegeräten, oder?
Ja, definitiv. Ja. Ich meine, am Ende des Tages, selbst wenn es ein Drucker ist, der steht zwar nur in der Ecke, macht nicht groß was, aber darüber kann ich mir auch Zugriff aufs Netzwerk verschaffen. Ja. Bitte alles aktuell halten.
Ich war bei Router, ich weiß, bei Router und Firewall.
Managed Services, da kann man gute Dienstleister finden, die das für einen Blick behalten, die Updates gegebenenfalls schon proaktiv installieren, dann hat man damit eigentlich gar nichts mehr zu tun und ist immer safe und auf dem aktuellen Stand. Ne?
Genau sowas, ja.
Also das ist auf jeden Fall möglich. Grundsätzlich auch, wir sollten bei der Betriebssystemwahl, man muss halt auch, weil wir gerade beim Linux waren. Ich wollte es jetzt nur vollständigkeitshalber einmal sagen. Wenn man sowas hat, also wenn man das einsetzt, dann muss man auch berücksichtigen, brauche ich, also wenn jetzt irgendwas passiert, kann ich darauf verzichten, ist es okay, dass es einfach tot ist? Oder brauche ich einen Support in der Hinterhand, der das dann für mich gegebenenfalls noch lösen kann? Linux ist Open Source, bedeutet auch, dass ich dahinter keinen echten Support habe. Ich müsste mich durch Foren wühlen oder brauche halt wirklich jemanden, der es total drauf hat, um das dann zu lösen. Das muss man im Hinterkopf behalten, dass man da nicht jetzt wahllos irgendwann sagt, ja, alles klar und los geht's. Und dann steht man da.
Lass uns bitte bei Open Source noch ein Fass aufmachen und zu gucken, dass wir mal Rückmeldungen und Feedback kriegen.
Oh, das hört sich schon nach negativem Feedback an.
Ja, pass auf. Auf alle Fälle. Meine These, Open Source bedeutet nicht gleich sicherer.
Nee,
sicherlich sind die Quellen, das ist das Thema, weil ja jeder sagt immer, nimm Open Source, dann bist du auf der sicheren Seite im Vergleich zu Microsoft, Apple etc. pp. Die loben und die hypen Open Source nach oben und alles gut. Richtig, es ist quelloffen. Richtig, du kannst Quellcodes einsehen. Richtig, sind auch in der Community, kann jeder dran rumprogrammieren oder jeder kann zur Verbesserung beitragen. Aber es kann halt auch jeder eine Veränderung reinbringen, die eben nicht gewollt ist. Und wenn du die gut reinbringst, wird das halt eben nicht durch die anderen in der Community gesehen, beziehungsweise glaubt ja nicht oder ich glaube nicht, dass wenn ein Update gefahren wurde und irgendwelche anderen Leute an der Software weiterschreiben und die verbessern, dass das nicht untergeht, wenn nicht irgendeiner einen Chartcode und einen Quellcode reinbringt. Wie war es denn bei, was war es denn für eine Linux-Server-Version, wo ein Chartcode drin war, in der Open-Source-Software drin, der Microsoft-Mitarbeiter gefunden hat? Das Thema hatten wir letztes Jahr.
Ja, genau.
Also wo ich sage, Open-Source ist Fluch und Segen, aber auf gar keinen Fall ist Open-Source Freifahrtschein für sichere IT und bessere Software. Jeder, der da anderer Meinung ist, möge sich bitte melden. Ich weiß, es gibt einen Aufschrei. Viele sagen, mit Open Source bist du auf jeden Fall safe. Persönlich sehe ich das nicht so.
Nein, ich auch nicht. Die Sache ist ja einfach die, und das haben wir jetzt auch schon hunderte Male gesagt. Egal, was ich dann damit hab. Ich habe einen Ausfall, der dauert was weiß ich wie lange, oder ich habe sogar einen Datenverlust. Dann sagt mir mal, auf was ihr das beziffert. Diesen Ausfall oder den Schaden und dann haltet einfach mal dagegen, ob es nicht vielleicht doch sinnig gewesen wäre, ein Mainstream-Produkt zu wählen. Also weder, ich will jetzt nicht sagen, geh zu Windows oder geh zu macOS, sondern einfach ein Produkt zu wählen, was vielleicht Geld kostet, aber wo halt auch ein Team dahinter sitzt, das ich irgendwie greifbar habe, wo ich im Zweifel anrufen kann und die helfen mir dann auch.
Das ist halt auch immer die Unterscheidung, bin ich im privaten Kontext unterwegs oder im beruflichen Kontext unterwegs. Und selbst im Privaten, wenn ich auf einem Open-Source-System, ich drücke mich bewusst neutral aus, wenn ich auf irgendeinem Betriebssystem oder auf irgendeinem Endgerät die Fotos von der letzten Familienfotofeier drin habe oder die Fotos vom 60. Geburtstag von der Oma Erna und der Rechner stirbt mir morgen, dann habe ich ein Thema in der Familie. Dann sind das zwar nur die Fotos, aber dann habe ich ein Thema. Da kommen wir wieder ins Backup und in das ganze Konzept rein und Risiko und hast du nicht gesehen, wo sich die Firmen drum kümmern. Aber im Privaten hast du am Ende vom Tag das gleiche Thema. Du hast andere Daten. Da sagst du am Ende, ja, die sind mir nicht so wichtig oder das ist jetzt nicht so das Thema oder ich arbeite ja nur private Daten drauf. Aber wenn es genau um solche Sachen geht, Fotos von wichtigen Familienfeiern, wichtige Unterlagen, die ich vielleicht gescannt habe, wichtige Briefe, die ich geschrieben habe, die ich nicht nochmal ausgedruckt in der Ecke liegen. Also jeder von uns hat auf den privaten Geräten auch wirklich Daten drauf, wo er safe sein muss und wo er keinen Bock dazu hat, wenn die mal eben schnell weg sind. Und deswegen muss man sich darüber Gedanken machen und das geht beim Betriebssystem los.
Ja,
Hardware
genau.
Und Betriebssystem.
Ja. Also da brauchen wir nicht drum rumreden. Das sollte man immer für sich irgendwie berücksichtigen. Wie sehr kann ich auf den ganzen Kram verzichten, was ich da drauf habe? Das ist jetzt, du hast schon mal gesagt, dass du nur so ein System irgendwo in der Ecke liegen hast für zum Beispiel mal, ich bin mir unsicher, ob da jetzt irgendwas Schädliches drin ist, aber eigentlich brauche ich die Daten. Dann kann man die mal da drauf öffnen. Dafür ist es okay, weil wenn es dann Schrott ist, also nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Dann habe ich aber auch nichts verloren und es ist isoliert betrieben.
Ja.
Aber wenn ich da wirklich was habe, wo Produktivdaten oder wichtige Daten drauf sind, es sind im privaten Umfeld, brauchen wir nicht drum herum reden, es sind Bilder. So, und wenn die weg sind, das ist eine Erinnerung, die kriegt man halt nicht wieder. Also entweder muss man dann eben mit Datensicherung oder sonst irgendwas daran arbeiten, oder, und nein, nicht oder, sondern und, sollte halt dafür sorgen, dass man halt ein System hat, was so stabil ist, dass man da kein hohes Risiko hat. Oder möglichst kein Risiko speziell eingeht. So.
Soll aber jetzt, weiß Gott, kein Linux-Bashing sein an dieser Stelle, sondern es geht um alle Systeme und es geht um alle Sachen, dass man sich da einfach Gedanken macht. Es geht generell um Update-Fähigkeit und aktuelle Systeme.
Ja, man muss auch einfach sehen, also bevor wir uns jetzt falsch verstehen, wir sitzen hier auch eigentlich aus dem Grund, dass wir über Sicherheiten sprechen und da ist das ein Aspekt. wenn man das für sich so nicht berücksichtigt, okay, mag sein, wir sehen es auch viel durch die Firmenbrille, das muss man einfach sagen, also Unternehmensbrille, dass wir einfach sagen, okay, Unternehmen müssen die und die Sicherheitsstandards haben, deswegen brauchst du das. Das beziehen wir natürlich auch dann schnell auf Privatgeräte, weil am Ende des Tages wir beide so funktionieren, dass wir das vom Job mit nach Hause nehmen und das da genauso umsetzen. Ja, die Empfehlungen gelten trotzdem auch für zu Hause, ja, so nicht. Aber jeder muss für sich natürlich abwägen, will ich es investieren, ist es wichtig oder ist es mir nicht wichtig? Keine Ahnung, brauche ich irgendein System, was in sich geschlossen ist? Nehmen wir mal an, du würdest jetzt mit HomeKit arbeiten, dass du dann sagst, okay, ich nehme hier macOS, oder du sagst, okay, ich habe hier sowieso alles in der Microsoft-Welt, weil ich halt viel mit, weiß ich was, arbeite. Ja, dann entscheidet man sich für das entsprechende System.
Ich glaube, wir sollten das in 2 Wochen mal vertiefen, weil sonst verrennen wir uns aktuell und die Zeit läuft uns wieder weg. Lass uns das mal in 2 Wochen vertiefen. Lass uns mal, weil das kann, glaube ich, ist ein interessantes Thema. Lass uns das mal in den Kontext heben mit dem aktuellen US, mit der aktuellen US-Thematik und der privaten Datensicherung oder was kann man als Privatier machen, beziehungsweise was sollte man tun, um die Daten sicher zu haben, beziehungsweise hier, wir haben vor 4 Wochen, glaube ich, einen Podcast gemacht oder vor 6 Wochen einen Podcast gemacht, der genau auf Datensicherung abgezielt hat. Wir haben uns ja genau über das Thema gerade unterhalten mit einer NAS und Spiegeln und Backup und Kram. Das war ja schon für kleine Unternehmen oder war ja schon fast gemünzt auf kleine Unternehmen. Das kannst du im Prinzip auch 1:1 nehmen für Privatleute, die ein gesteigertes Sicherheitsempfinden haben.
Ja. Ja, aber trotzdem, es muss jeder für sich selber entscheiden. Am Ende des Tages ist nur wichtig, es muss einem klar sein, ja, man hilft dann nicht, wenn es soweit ist. Man hat sich dann vorher für diesen Weg entschieden.
Am Ende muss klar sein, wenn du als IT-Administrator der Familie dich für den falschen Weg entschieden hast und dein Lebensabschnittsgefährte die Bilder verloren hat, gibt's auf die Ohren. Darüber musst du dir am Ende vom Tag Gedanken sein. Jeder in der Familie, es gibt in jeder Familie einen, der so der Familienadministrator ist, der sich so um den ganzen Kram kümmert. Und wenn dann deine familieninternen User einen Datenausfall haben und auf ihre Bilder nicht mehr zugreifen können und der Sermon weg ist, hast du den Ärger in der Tüte. Das ist halt einfach so.
Aber dann auch zu Recht. Es gibt Punkt. In der IT einfach den Spruch, kein Backup, kein Mitleid.
Ja.
So. Ja. So ist alles es gut. Auch. Ja, muss jeder dann mitleben, so wie es kommt.
Alles in Risikobetrachtung. Welches Risiko gehe ich ein? Risiko, dass die Daten weg sind oder Risiko, dass ich einen Anschiss kassiere? Das.
Ja. Okay, Michael, dann würde ich sagen, dafür, dass wir es das erste Mal jetzt so gemacht haben, lief es auch ganz flüssig. Seht's uns nach, wenn es noch nicht ganz so flüssig war. Aber wir haben einfach vorgehabt, jetzt wirklich mal wieder etwas aktueller dran zu sein. Wir werden auch immer wieder mal Themen nochmal genauer besprechen, so wie wir es bisher auch gemacht haben. Aber das ist so, glaube ich, eigentlich schon mal was, wo man dann wirklich den Anschluss nicht verliert, weil wir können natürlich die Grundlagen der IT durchgehen, ob das für jeden dann wirklich spannend ist, weil das ist ja dann wenig Aktuelles, sondern wie ich gerade gesagt habe, das sind die Grundlagen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so immer diesen aktuelleren Teil mit drin haben, dann bleibt man up to date, weiß, was gerade wirklich entscheidend ist. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr sagt, hey, das ist totaler Mist, ja, lasst uns das bitte wissen. Ansonsten ist auch positives Feedback natürlich schön. Wir sehen natürlich auch, dass es etwas mehr wird im Moment. Das ist auch schön so. Das heißt, irgendwie so ganz falsch kann es ja nicht sein. Aber jetzt die Änderung ja vielleicht, wer weiß es. Na, aber dann werden wir auf jeden Fall jetzt immer etwas aktueller unterwegs sein. Und ja.
Es ist halt einfach schwer, alle 14 Tage über Backup zu reden und über Informationssicherheit. Ich meine, die Folgen haben wir aufgezeichnet. Wenn wir merken, es gibt da grundlegende Änderungen, so dass wir sagen, wir zeichnen was nach, wir machen was drauf, dann machen wir auf jeden Fall einen Refresher, Folgen, dass wir in diese Themen nochmal reingehen. Wichtige Themen werden wir weiter mit expliziten Themenfolgen versehen. Aber ansonsten sehen wir zu, dass wir euch hier alle 14 Tage mal abholen. Am Anfang mit ein paar wichtigen Informationen, dass ihr up to date seid, und am Schluss ein bisschen Smalltalk und ein bisschen Gespräche über das, was täglich passiert und das, was wir so, was unsere Meinung und unsere Sicht der Dinge ist, um eben ein bisschen was mitzunehmen an der ganzen Kiste.
Ja, dann würde ich sagen, Michael, war eine schöne Folge 41. Und dann würde ich schon von meiner Seite aus sagen, gerne folgt uns auf den Kanälen, kontaktiert uns auch, also wie ich gerade schon gesagt habe, schreibt Kommentare oder so, was ihr euch vielleicht wünscht. Gibt es Themen, die für euch noch interessant sind? Jetzt mal abgesehen von Neuigkeiten, wo ihr einfach sagt, okay, das ist bei uns jetzt ein Thema im Unternehmen oder keine Ahnung, dann können wir darüber sprechen. Wenn es dann hier reinpasst natürlich, aber ich denke, da, das ist ja schon mittlerweile klar, welche Richtung wir haben. Von daher, glaube ich, könnt ihr das schon ganz gut einordnen. Deswegen also immer gerne melden, dann schauen wir mal, was wir euch da bieten können, dass ihr irgendwie passende Themen bekommt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und ja, vielen Dank, Michael, vielen Dank an die Runde.
Danke an dich, danke an alle, die zugehört haben. Grüße aus Wetzlar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dann ciao. We'll be right back.